Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Christian Röther. Einen schönen guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind bei den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Heute mit diesen Themen: Wie umgehen mit den jüngsten Terroranschlägen? Wir haben uns umgehört unter deutschen Musliminnen und Muslimen. Danach sprechen wir mit einem Pfarrer und Weltenbummler aus Thüringen über die Reisefreiheit. Und wir besuchen eine jüdische Familie in Antwerpen. Das Besondere, ihre Muttersprache ist Jiddisch. Nach den Terrorakten in Wien, Nizza, Paris und Dresden wird einmal mehr darüber diskutiert, wie sollten Musliminnen und Muslime damit umgehen. Diese Frage steht heute auch im Hintergrund der Deutschen Islamkonferenz, die über eine mögliche Antwort diskutiert, die Imam-Ausbildung in Deutschland. Aber auch unter anderen deutschen Muslimen wird über den Terror diskutiert. Zum Beispiel über die Frage, soll man sich von etwas distanzieren, mit dem man ja eigentlich gar nichts zu tun haben will? Die Antworten in muslimischen Communities, die sind vielfältig. Nachgefragt hat Luise Sammann.
Der Berliner Imam Tahar Sabri wollte keinen Zweifel aufkommen lassen. Unter dem Titel Berliner Musliminnen verurteilen Terror äußerte er sich gemeinsam mit anderen islamischen Vertretern in einer Presseerklärung. Es schmerzt uns und erfüllt uns mit Wut, dass sich Unmenschen, die solch ein Leid und Angst gesät haben, auf unseren Glauben berufen und ihre blinde Gewalt mit der Religion des Islams begründen.
Wir müssen jetzt vereint gegen diese Gedankengut in unserer Community vorgehen. Eine solche Erklärung ist ein erster Schritt in diese Richtung.
Auch wenn dieser Anfang für einige zu spät kommen mag. In den vergangenen Wochen äußerten sich, anders als nach früheren Anschlägen, sämtliche muslimische Verbände in Deutschland. Richtig so, betont Mohammad Hajjaj, Landesvorsitzender des Zentralrats der Muslime in Berlin.
Ich finde, dass man sowohl als Privatperson Position beziehen muss, wie auch als Verband. Denn am Ende ist es etwas, was jeden einzelnen Muslim betrifft.
Wie aber kann, wie sollte die richtige Reaktion von Muslimen auf islamistischen Terror aussehen? Reichen allgemeine Verurteilungen von Gewalt und Terror, wie DITIB und andere sie nach den jüngsten Anschlägen auf ihren Websites veröffentlichten? Auch innerhalb der muslimischen Gemeinschaften wird das dieser Tage viel diskutiert. Man soll sich von etwas distanzieren, was man nicht begangen hat. Was soll das? Fragt etwa ein Twitter-Nutzer unter dem Pseudonym Ophorus. Und ein anderer Nutzer namens Abdel Karim meint, von Muslimen zu verlangen, dass sie sich von einem Anschlag distanzieren, ist so, als würde man sie auf die Anklagebank setzen und sagen, jetzt beweis uns mal, dass du kein Terrorist bist. Auch Pinar Çetin, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Islamakademie und ebenfalls Unterzeichnerin der Erklärung Berliner Musliminnen verurteilen Terror, tut sich schwer mit der Erwartungshaltung, die gerade Nichtmuslime in diesen Tagen an sie herantragen.
Ich habe Schwierigkeiten mit dem Begriff distanzieren. Distanz bedeutet ja, dass man vorher eine gewisse Nähe haben muss. Ich denke nicht, dass die Muslime allesamt sich von irgendeiner Terroraktion distanzieren müssen, weil keiner vorher auch gesagt hat, dass er irgendeine Nähe dazu hat.
Eine Positionierung, und zwar gegen jede Art von Gewalt und Terror, hält Pinar Çetin für notwendig. Eine Distanzierung lehnt sie dennoch ab. Murat Kaiman, früherer DITIB-Koordinator und heute einer der schärfsten Kritiker der größten sunnitischen Organisation in Deutschland, ist anderer Meinung.
Ich verstehe diesen Reflex, dass man sich von etwas nicht distanzieren möchte, was einem im Selbstverständnis ohnehin fern ist. Aber nach außen schaffen die Täter eine Nähe. Sie bleiben nicht auf Distanz zu anderen Muslimen, sobald sie Allahu Akbar rufen, sobald sie sich eine religiöse äußeres Erscheinungsbild geben, in der Kleidung oder im Verhalten oder in Ritualen, die sie praktizieren.
So der muslimische Blogger und Jurist aus Köln.
Ich kann dafür nichts, aber ich kann nach außen artikulieren, dass ich diese Nähe nicht zulasse, nicht dulde. Denn wenn ich mich ihr nicht widersetze, dann gibt es zwei Signale. Einmal in die Gesellschaft hinein, dass ich diese wahrgenommene Nähe nicht als problematisch empfinde. Und einmal in Richtung der Täter oder deren Umfeld, dass ich diese Nähe zulasse als Muslim. Dass ich sage, ja, auch du bist jemand, der muslimisch gehandelt hat. Und dagegen widersetze ich mich.
Viele Verbandsvertreter tun das inzwischen ebenfalls. Der Imam Benjamin Idris, Vorsitzender des Münchner Forums für Islam, erklärte, die abscheulichen Taten seien ebenso unislamisch wie unmenschlich. Eine Art verbaler Ausschluss der Täter, mit dem man es sich zu einfach macht, glaubt Mohammad Hajjaj vom Zentralrat der Muslime in Berlin.
Diese Taten haben etwas mit dem Islam zu tun. Sie haben etwas mit falsch verstandener Religiosität zu tun. Die haben mit einem meiner Ansicht nach falschen Islamverständnis zu tun. Aber zu sagen, das hat nichts mit dem Islam zu tun, verkennt natürlich die Realität.
Der Kölner Blogger Murat Kaiman geht noch weiter. Das hat was mit uns Muslimen zu tun, heißt ein Artikel, den er kurz nach dem Mord am Lehrer Samuel Paty in Paris veröffentlichte.
Der Wert eines Lebens darf nicht erst im Angesicht des Todes hervorgehoben und angepriesen und verteidigt werden in Pressemitteilungen. Der Wert eines jeden Menschen muss hochgeschätzt und hochgeachtet werden, egal welches Geschlecht dieser Mensch hat, welche sexuelle Identität dieser Mensch hat, welchen Glauben dieser Mensch hat. Und da gibt es für mich noch viele problematische Baustellen innerhalb der religiösen Gemeinschaften, wo es einfach Erzählungen von Ungleichwertigkeit gibt.
Gerade die großen muslimischen Verbände sieht Murat Kaiman in der Pflicht. Statt sich allein hinter betroffenen oder empörten Pressemitteilungen zu verstecken, fordert er sie auf, einen Kulturwechsel innerhalb ihrer Gemeinden einzuleiten.
Solange man diese auch kleinste Schnittmenge zu den Tätern duldet in der Gedankenwelt, dass es nämlich doch Menschen gibt, die aufgrund bestimmter Kriterien weniger wert sind als Muslime, solange man diese Schnittmenge duldet, auch nur im Denken, ohne Gewalt zu befürworten, ist das das Fundament, auf dem Gewalt wächst. Und dagegen müssen sich die organisierten Muslime positionieren, öffentlich. Und das fehlt mir.
Eins zeigen die vielen Stimmen, die sich dieser Tage zum islamistischen Terror äußern, deutlich. Schweigen ist für die Mehrheit der deutschen Muslime keine Option mehr.
Luise Sammann mit muslimischen Reaktionen auf islamistische Terrorakte. Sie finden den Beitrag in Kürze auch online auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek-App. Reisen heißt Freiheit. Wie schlecht es in der DDR um die Freiheit stand, das zeigte sich auch unter anderem daran, dass die Bürgerinnen und Bürger eben nur in eine Handvoll Länder reisen durften, wenn überhaupt. Ein Pfarrer aus Thüringen, der hat diese eingeschränkte Reisefreiheit schon damals genutzt, so gut es eben ging. Und seit die Mauer weg ist, da reist er um die Welt. Jetzt ist er 83 Jahre alt und muss wegen der Pandemie eine Reisepause einlegen. So konnte Christine Büchele den Pfarrer in Gera treffen.
Ich habe als Kind immer schon als Nestflüchter mich bewegt. Die Eltern, die hatten mir ein Geschirr gemacht mit Glocken dran, dass die Nachbarn immer wussten, wo ich gerade wieder ausgebüxt bin und mich eingefangen. Und ich war dann auch der, der als Erster ins Ausland reiste. Tja, und als ich dann all die sozialistischen Länder, die fünf, die uns möglich war, 30 Mal besucht habe, wollte ich gerne weiter.
Der heute 83-jährige evangelische Pfarrer Gernot Friedrich aus dem thüringischen Gera ist ein echter Weltreisender. Eine Eigenschaft, die ihm offenbar schon in die Wiege gelegt wurde. Auch zu DDR-Zeiten lebte der Pfarrer seine Reiselust trotz größter Widrigkeiten aus. Er fand immer wieder kreative Wege, die damaligen Einschränkungen der Reisefreiheit zu umgehen.
Da gab es Leute in der Uni, die in der Mongolei waren. Ei, habe ich gedacht, da habe ich doch Transit durch die SU. Ich habe also Antrag gestellt auf die Mongolei und das habe ich ohne weiteres bekommen. Und dann bin ich eine Woche in der Mongolei gewesen, aber 3 Wochen in der Sowjetunion. Ich hätte das Land durcheilen müssen auf knappstem Wege in kürzester Zeit. Und ich habe es umgekehrt gemacht. Ich war in allen 15 Republiken.
Der Reisedrang des Pfarrers hält bis heute an. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Aufgrund der Corona-Maßnahmen musste Friedrich zu Hause bleiben. Gleich in zweifacher Hinsicht erinnerte ihn das an die DDR-Zeit. Zum einen wurde ihm angesichts der eingeschränkten Reisefreiheit wieder einmal bewusst, dass diese Freiheit nicht selbstverständlich ist. Zum anderen hatte er plötzlich Zeit, sich im Rahmen eines Buchprojekts erneut durch unzählige Seiten Aktenmaterial zu arbeiten, das die Staatssicherheit der DDR über ihn angelegt hatte.
Ich habe sie ja zu Hause liegen, meine Akte, die Kopie davon. Das sind 3000 Seiten, 8 Bände. Ich habe die damals gleich nach der Wende beantragt und ein halbes Jahr lang dran gelesen. Und ich war nicht schockiert, eigentlich nicht, sondern eher belustigt. Welche Banalitäten und welcher Blödsinn da drin steht. Aber auch sehr beglückt, denn da hing ein Schwert über mir. Wenn das heruntergestürzt wäre, es hätte mich zum Ende gebracht. Es war beabsichtigt, mich physisch und psychisch zu zersetzen.
Aus heutiger Sicht mag es vielleicht harmlos wirken, was Pfarrer damals wagten. Wer die DDR erlebt hat, erinnert sich. Für das Regime war es alles andere als harmlos, was Gernot Friedrich machte. Bei seinen Auslandsreisen sang er in Kirchenchören, predigte in Gemeinden vor Ort und schmuggelte Bibeln ein.
Das Schmuggeln der Bibeln habe ich mit bestem Gewissen getan. Ich wusste, dass Bibeln dort im Lande Mangelware sind. Und es war wichtig für die Gemeindeglieder. Die brauchten sie und darum habe ich das gerne auf mich genommen.
Doch für die Stasi war klar. Der umtriebige Reisepfarrer muss Teil eines christlichen Spionagenetzwerks sein, das vom Westen gesteuert wird. Spitzel wurden auf ihn angesetzt, unter anderem ein befreundeter Pfarrer, mit dem er sich erst viele Jahre nach der Wende versöhnen konnte. Außerdem waren 5 Anschläge auf Friedrich geplant. In einem Stasi-Verhör wurde er schließlich mit jenem Vorwurf konfrontiert, einem westlichen Geheimdienst zu unterstehen.
Da habe ich den Mann angelacht und habe gesagt, das ist ein Versehen. Das muss ja ganz anderes sein. Ich habe mit dem westlichen Geheimdienst überhaupt nichts am Sinne. Das ist alles bewiesen. Wir beobachten sie seit 10 Jahren. Und dann lächelte ich den an. Der hatte erwartet, dass ich erschrecke und erstarre. Und ich lächle den an und dann brüllte der mich an. Und da habe ich in aller Ruhe gesagt, hören Sie, wenn der Prozess ist und ich als Gauner enttarnt bin, dann dürfen Sie brüllen. Aber bis jetzt legen Sie bitte eine andere Tonalage auf. Und dann saß ich im Geiste wie neben mir und habe gedacht, Mensch Friedrich, ich kenne dich gar nicht wieder.
Normalerweise ist Gernot Friedrich nicht besonders schlagfertig, wie er meint. Aber dieses Mal war es anders.
Dann fiel mir ein Bibelwort ein, da heißt es, habt keine Angst, euch wird im richtigen Moment das richtige Wort gegeben werden. So ging es mir dann. Und ich habe den Mann verunsichert. Und er hat mich noch ein zweites Mal bestellt. 5 Stunden ging das Gespräch. Und ich saß in aller Ruhe da. Und der hat sich nur gewundert über mich. Sie scheine ganz gerissener zu sein. Ich krieg sie noch klein, hat er gesagt.
Klein gekriegt hat die Stasi Gernot Friedrich nicht. Der Theologe ist überzeugt, dass er dies Gott und Gorbatschow zu verdanken hat. Letzterem, weil dieser die DDR in Richtung Öffnung drängte. Und Gott, weil er ihm in schwierigen Situationen immer wieder die Furcht genommen habe.
In meiner Stasi-Akte steht ja kaltblütig, raffiniert und verschlagen. Das stimmt auch wirklich. Vor denen war ich kaltblütig. Ich hatte ja nichts zu befürchten.
Mit der Wiedervereinigung kam nun echte Reisefreiheit für alle. Seither macht der Pfarrer intensiven Gebrauch davon. Sein Ziel ist es, möglichst viele Länder der Welt zu erkunden. Und er ist dankbar, dass dies möglich ist. Bei jeder Zugfahrt zum Flughafen Frankfurt sagt sich der Pfarrer beim Überqueren der ehemaligen Grenze:
Jetzt geht's in den Westen. Es ist nicht selbstverständlich, es ist erfreulich für mich.
Und er fügt hinzu, dass sich Reisebeschränkungen damals und heute nicht vergleichen lassen.
Also ich bin dankbar für die neue Zeit und auch für unsere Regierung, für die Frau Merkel. Auch wenn sie sagt, wir schaffen das, das ist aus ihrem christlichen Engagement heraus zu erklären. Ich schätze das.
Ein politischer Mensch ist der Pfarrer allerdings nicht. Gefragt nach seiner Einschätzung zu Corona-Protesten und nach jenen Gruppierungen, die die Existenz bürgerlicher Freiheiten in Frage stellen, will sich Friedrich nicht positionieren. Der 83-Jährige denkt lieber über seine neuen Reiseziele nach.
Wenn die nächste Reise wieder möglich ist, dann will ich natürlich aufs Bermuda-Dreieck, was ich ja jetzt auch schon wollte. Bin wahrscheinlich auf die Fidschi-Inseln oder sowas und in die Nähe. Ich habe ja jetzt schon fast alles besucht. Ich brauche irgendwelche Besonderheiten. Nun muss ich schon immer gucken, was könnte ich denn noch besuchen?
Der thüringische Pfarrer Gernot Friedrich im Beitrag von Christine Büchele. Jiddisch war mal eine wichtige Sprache in Europa. Sie ist vor über 1000 Jahren entstanden aus dem Mittelhochdeutschen. Vor allem in Osteuropa war Jiddisch die Muttersprache von Millionen Jüdinnen und Juden bis zur Shoah. Da wurde mit den Menschen gewissermaßen auch die Sprache verfolgt, vertrieben und ermordet. Heute gibt es weltweit weniger als 1 Million jiddische Muttersprachler. Sie leben vor allem in Israel und den USA, aber wenige auch in Europa. Vor allem in der Stadt, die manche das Jerusalem des Nordens nennen, nämlich das belgische Antwerpen. Von dort berichten Margalit Berger und Anja von Zizewski.
Verbessert sie lernen der heilige Teure, mehr wie alle Garten selber.
Janki Grossmann, 5 Jahre alt, singt vom Gebot des Tora-Lernens, das mehr wert ist als Gold und Silber. Seit 2 Jahren geht Janki in den Cheder, die Tora-Schule, und beherrscht jetzt endlich alle Buchstaben des hebräischen Alphabets. Nun darf er anfangen, aus der Tora, den 5 Mosebüchern, Chumash genannt, zu lernen. Janki erzählt von den Opfergaben im Heiligtum des Tempels. Mit dieser Stelle aus dem 3. Mosebuch Vayikra beginnen viele kleine Jungen ihr Torastudium. Vor einer Bücherwand mit Talmud-Ausgaben und anderen heiligen Schriften sitzt Janki mit seinem aufgeschlagenen Lehrbuch im Wohnzimmer der Familie Grossmann. Er trägt eine schwarze Samtkippa, die mit seinem Namen bestickt ist. Beim Lesen dreht er an seinen Schläfenlocken. Janki und seine Familie sind Chassidim, streng orthodoxe Juden, deren Bräuche bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen. Seit Generationen folgt die Familie ihrem geistigen Oberhaupt, dem Rebben, und seinen Nachkommen, erklärt Jankis Mutter Ruchi Grossmann. Sie ist eine zierliche Frau mit hochgeschlossenem Kleid und dem Tichel-Kopftuch der Chassidim. Voller Energie managt sie den Haushalt und die religiöse Erziehung der 6 Kinder.
In seinem Spruch ist geblieben, der Kait, derselbe Chasside, wie es gewesen, für 6 Teure zurück.
Unsere Familie ist seit mindestens 6 Generationen chassidisch. Auf jeden Fall 6, vielleicht sogar länger. Wir sind immer beim selben Rebben geblieben, dann beim Sohn des Rebben und dann wieder bei dessen Sohn und so immer weiter. Unsere Vorfahren kommen aus Galizien. Nach dem Krieg hat man das Land verlassen, aber ist seinem Rebben und dessen Nachfahren treu geblieben. Früher hat unsere Familie im selben Städtel wie der Rebbe gewohnt. Heute wohnt der Rebbe in Israel.
Auch wenn die Grossmanns in Antwerpen leben, die Verbindung zu ihrem Rebben ist eng geblieben. Sie telefonieren oder senden ein Fax, wenn sie seinen Rat brauchen. Oder sie reisen zu ihm nach Israel. Im vergangenen Jahr ist Vater Grossmann mit dem ältesten Sohn Aaron in Jerusalem gewesen, erzählt die 12-jährige Gittel. Das Mädchen mit dem ernsten Gesicht und dem brav zurückgekämmten Haar zeigt auf ein großes gerahmtes Foto an der Wohnzimmerwand.
Auf der Vater sieht man der heilige Rebbe, im sieht man Brüder, leicht Tfillen. Tfillen tut man nun auf der Kopf und auf der Hand. Und jeden Tag wenn wir 13 Jahre, für wenn wir bei Mitzvah. Der erste Mal leicht mit Willen bei Doruf.
Auf dem Foto, sagt Gittel, sieht man, wie Aaron anlässlich seiner Bar Mitzvah an seinem 13. Geburtstag zum ersten Mal Gebetsriemen anlegt, und zwar im Beisein des Rebben. Neben dem Bild vom Rebben hängen an den Wänden Fotos der 6 Kinder, außerdem Segenssprüche und Gobelins mit biblischen Szenen. In den Glasschränken glänzen Schabbatkerzenleuchter und kristallene Servierplatten für die Feiertage. Die kleine Wohnung der Grossmanns ist durchdrungen von Religion. Weltliche Bücher, einen Fernseher oder Computer gibt es nicht. Und selbst das Kinderspielzeug ist religiös geprägt, zum Beispiel das jiddisch singende Mikrofon. Yankees Lieblingsspielzeug ist ein Geschenk von Verwandten aus Amerika. Das Mikrofon Marke Yiddish Toys hat er zum 3. Geburtstag bekommen.
Da kriegen wir, wenn er raus, auch ein 3 Uhr. Sie tanzen dem, reden in dem.
Das knallbunte Plastikmikrofon spielt die wichtigsten Gebete und Segenssprüche zum Mitsingen und Mittanzen. Yankees Schwester Rivki, 10 Jahre, mag am liebsten das Lied vom Siddur, dem Gebetbuch, das sie den ganzen Tag begleitet.
Der Lied ist also Siddur ist Taya. A Siddur kommt mit dich alle Juren. Wenn man darf, in dem der Heilige Beschäfer. Es macht richtig viel. Wir danken für den 3 Mal am Tag.
3 Mal am Tag betet die Familie. Schacharit, Morgengebet, Mincha, Nachmittagsgebet und Marif, Abendgebet. Ihr gesamter Tagesablauf ist von der Religion bestimmt. Auch vor dem Abendessen werden Segenssprüche gesagt. Alle 6 Grossmann-Kinder sitzen um den Küchentisch, der mit einer speziellen Tischdecke für fleischiges Essen bedeckt ist. Auch Geschirr und Besteck sind fleischig, kommen also nur bei Fleischspeisen zum Einsatz. Mutter Ruchi steht am Herd und wendet noch schnell ein paar Schnitzel.
Wer will um Ras?
Nach dem Essen stehen Hausaufgaben an. Rivki muss aus einem bunt bebilderten Buch Lesen üben. Die Geschichte vom verlorenen Prinzen.
Oh, du siehst die. Schreibe, a gelungene Arbeit. Jetzt kommt die zweite Teil von diesem Plan.
Ruchi hat für ihre Kinder die Schule mit dem besten Sprachniveau in Antwerpen ausgesucht.
Für mich ist es sehr wichtig, dass meine Kinder reden Jiddisch, weil ich weiß nicht, wie sie gehen enden, wie sie gehen umkommen, wie sie gehen rassenoben.
Mir ist es sehr wichtig, dass meine Kinder gut Jiddisch sprechen. Denn ich weiß nicht, in welchem Land sie später leben werden, wenn sie heiraten werden. Die Jungen werden sicherlich in die Yeshiva gehen, um Tora zu lernen. Dort werden sie auf andere Jungen aus der ganzen Welt treffen und die gemeinsame Sprache wird Jiddisch sein.
Also, ja, jeder eine redet Jiddisch, kann jeder eine sehr verstehen.
Die Grossmann-Kinder beherrschen alle auch Niederländisch und Hebräisch. Jiddisch aber ist die Sprache, die sie mit den chassidischen Gemeinschaften in aller Welt verbindet. Jiddisch werden sie brauchen, wenn sie Antwerpen verlassen, wenn sie zur Yeshive gehen, eine Ausbildung machen oder heiraten, vielleicht nach New York, London oder Jerusalem. Der 5-jährige Yanki weiß auf jeden Fall schon, welchen Beruf er später ergreifen will. Toraschreiber oder Säufer will er werden, wie sein Tati, sein Papa. Das Schreiben mit Tinte auf speziellem Papier findet er interessant.
Ich will wegen Säufer. Er schreibt mit Tinte. Aber das ist der Säufer. Bei dem sieht er aus interessant.
Jiddisch als Muttersprache in Antwerpen. Ein Beitrag von Margalit Berger und Anja von Zizewski. Das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein und am Mikrofon verabschiedet sich Christian Röther. Vielen Dank für Ihr Interesse.